Stellt der Dorfarzt mitten in der Nacht fest, mein Keller steht unter Wasser. Umgehend ruft er mitten in der Nacht den Klempner an, der auch ans Telefon geht. Der Dorfarzt schildert ihm sein Problem. Der Klempner meint, es hätte doch wohl auch morgen noch gereicht. Daraufhin der Arzt, also entschuldigen Sie bitte, ich werde auch rund um die Uhr angerufen und ich gehe rund um die Uhr hin, wenn da eine Not ist. Also bitte. Okay, Viertelstunde später, mitten in der Nacht, der Klempner kommt. Sie steigen gemeinsam die Kellertreppe runter und tatsächlich, der Keller steht unter Wasser. Woraufhin der Klempner seine Klempnertasche nimmt, reinguckt, zwei Dichtungsringe rauszieht, sie ins Wasser wirft und meint, wenn es bis morgen nicht besser ist, dann rufen Sie nochmal an. Im Bibelwort für den heutigen Sonntag lernen wir Jesus auf eine Art kennen, der sowohl Klempner als auch der Doktor nicht das Wasser reichen können. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 unter der Überschrift Ein offener Himmel. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder im Hause war. Da versammelten sich viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf, »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?« dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?« fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher?« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Kein Wasserschaden im Keller, dafür ein echter Dachschaden prägt diese Begebenheit. Und dieser Dachschaden macht die Geschichte ja nicht nur spannend, sondern auch unvergesslich und mit diesem Dachschaden eigenen Symbolik sehen wir bis heute, was es braucht für einen offenen Himmel, um Gott zu erfahren, Gott zu erleben, wie durch die Begegnung mit Jesus das Leben neu wird, heil, sich Situationen verändern und Menschen auch gesund werden, sehen wir uns ein paar Dinge genauer an. Also ein erstes, ein offener Himmel, dank eines Dachschadens. Er will ja keiner einen Dachschaden, weder auf dem Hausdach noch im Oberstüble. Dachschaden können wir nicht brauchen. Und doch könnte es sein, dass es gelegentlich einen Dachschaden braucht, dass etwas aufbricht. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die Freunde des Gelähmten hatten definitiv in den Augen derer, die hier beteiligt waren, einen Dachschaden. Anders kann man es ja wohl nicht sagen. Also mindestens der Freund, bei dem Jesus zu Gast war, war davon überzeugt, die haben einen Dachschaden. Da haben sie sich sicher nicht lieb Kind gemacht. Sie haben das Gesetz übertreten, sie mussten mit Konsequenzen rechnen. Sie wählten einen unkonventionellen Weg, mutig, weil sie der Meinung waren, wenn wir diesen Weg jetzt nicht gehen, dann haben wir eine einmalige Chance verpasst. Was für eine Liebe und was für eine Hoffnung und was für ein Glauben. der hier diese Freunde auszeichnet und sie zu diesem Schritt veranlasst. Als Christen glauben, hoffen und lieben wir und lassen davon unser Handeln bestimmen, auch wenn andere vielleicht meinen, ihr habt doch einen Dachschaden. Ihr seid doch nicht ganz dicht, so wie ein BWL-Professor, Wirtschaftsprofessor in diesen Tagen zu seinen Studenten meinte, wenn Sie keinen Porsche fahren wollen, dann studieren Sie Sozialpädagogik. Als ich diesen Satz diese Woche hörte und auch erzählt bekam, wie junge Leute hier erzogen werden, auf Kosten anderer reich werden zu müssen. Ihr habt doch einen Dachschaden, ihr Christen, die ihr auf Glauben, Hoffen und Lieben setzt. Aber manchmal braucht es wohl diesen Dachschaden, dass sich etwas in dieser Welt verändert. Und vielleicht braucht es gelegentlich auch den Dachschaden in unserem Lebenshaus, dass wir wieder offen werden für Jesus. Den Job zu verlieren, das ist ein kaputtes Dach, weil hier Sicherheit verloren geht. Halt, Wärme. Aber es ist auch die Chance, dass sich der Himmel öffnet und Jesus mit uns einen neuen Weg geht. Krank sein ist wie so ein Dachschaden. Da zerbricht etwas. Auch hier Halt, Sicherheit, Lebensqualität geht verloren. Das will doch keiner. Aber wenn uns Krankheit in die Arme von Jesus bringt, wenn alles in unserem Leben immer wasserdicht ist, gesichert und abgedichtet, dann wird es schwer, den offenen Himmel zu sehen. Ein offenes Dach und ein Dachschaden sind die Voraussetzung für einen offenen Himmel. Und Jesus sagt nicht zufällig, dass ein Reicher nur schwer ins Himmelreich kommt. Ich will es üben, im Schaden den offenen Himmel zu sehen. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir mit Mut und mit Kreativität, wie sie es uns hier vorleben, unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe mit Leben füllen, mit Mut und Kreativität, auf das Menschen Jesus begegnen. Also das Erste, ein offener Himmel dank eines Dachschadens. Das Zweite, ein offener Himmel, weil Jesus ein Gott der Freiheit ist. Da liegt er, völlig paralysiert. So steht es im griechischen Urtext des Neuen Testamentes. Paralysiert, was gängig mit gelähmt oder dem Gelähmten übersetzt wird. Paralysiert, so die Definition des griechischen Wortes, ist ein Mensch entweder durch die vollständige motorische Lähmung einzelner Muskeln, Muskelgruppen oder ganzer Körperregionen. Wie paralysiert, wie gelähmt ist aber auch jemand, der entkräftet ist, erstarrt, fast schon weggetreten, wenn man dann auch im Gespräch miteinander ist und das Gefühl hat, der ist gar nicht mehr da. Und deshalb, wie gelähmt, handlungsunfähig. Und auch wenn die Matte des Gelähmten hier wohl eher für eine motorische Lähmung spricht, der Begriff ist offen für ganz unterschiedliche Formen der Paralyse, des Gelähmtseins, der Erfahrung, wie gelähmt zu sein, wie erstarrt. Bis heute erlebe ich das so. Da ist jene Frau paralysiert, gelähmt durch ein Sauerstoffgerät, das sie an ihr Haus bindet und so viele soziale Kontakte nicht mehr möglich macht. Ein anderer ist paralysiert vor Angst, gelähmt, schreckenstarr, weil über dem eigenen Leben wie ein Damokles, ein Schwert, ein Drohszenario hängt, aufgrund einer schrecklichen Nachricht können Menschen wie paralysiert sein. Gelähmt, weil sie ein Ereignis in Schockstarre versetzt. Und wieder andere sind paralysiert, wie gelähmt durch Überforderung. Mit den Jahren wurde es einfach zu viel. Es kam immer noch mehr drauf und jünger wird man auch nicht. Und dann ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und plötzlich ist die ganze Energie weg und man ist nicht mehr handlungsfähig, wie gelähmt. Und dann nehme ich noch eine weitere Form der Lähmung wahr. Eine Lähmung, die durch Bindungen unterschiedlichster Art entsteht. Menschen mit einem geistlichen Anliegen sogar fühlen sich kraftlos und erscheinen auch kraftlos, weil sie eine Verstrickung in Sünde immer mehr bindet und damit lähmt und geistlich handlungsunfähig macht. Ich habe einen Mann vor Augen, der nicht vergeben kann. Liegt schon Jahre zurück, wie mit ihm umgegangen worden ist. Und seitdem wächst die Wurzel der Bitterkeit und zieht ihre Wurzeln und ihre Stricke und bindet ihn und bindet damit sein geistliches Potenzial. Ich habe ein Ehepaar vor Augen. Ihre Ehe ist mit vielen Problemen überlagert. Und dann kommt der Alkohol dazu, der noch zusätzlich lähmt, bindet, verstrickt und den Sumpf immer tiefer werden lässt. Eine andere Form der Bindung, die mich seit meiner Zeit als Studienleiter richtig aggressiv macht, ist die Pornografie. Erwachsen junge Menschen heran, eben dort auch mit einem geistlichen Anliegen. Und dann ist da die Sehnsucht nach einer Frau, nach gelebter Sexualität. Und dann tappen sie in die Falle der pornografischen Versuchung. Ja, aber es ist doch nicht real. Doch, das sind reale Bindungen, die hier eingegangen werden und die mit denen einhergeht. Die Erniedrigung des Gegenübers, aber dann auch die Erfahrung tiefer Scham, Enttäuschung über sich selber, eine unglaubliche Unruhe und totale Leere. Und angesichts der Zielverfehlung, der griechische Begriff, derselbe wie Sünde, Sünde ist Zielverfehlung, Leere. Die Folge, die Mitarbeit leidet, beten wird schwer und vom Mut, jemanden die Hände aufzulegen, ganz zu schweigen, da fragt jemand, betest du für mich, segnest du mich? Und die Person wusste sofort, ich kann das nicht. Ich habe keine Freiheit mehr, ich habe keine Vollmacht mehr, weil der Heilige Geist in mir diesen Raum nicht mehr hat, sich zu entfalten. Und das ist ein Kreislauf, diese Bindung, die immer mehr den Menschen verstrickt, lähmt, paralysiert, geistlich paralysiert und auch ins Körperliche hinein, ins Psychische hinein. Und heute Morgen sehen wir Jesus und sehen, wie ein Mensch frei wird von seiner Lähmung. Bevor wir uns anschauen, was Jesus tut, möchte ich an der Stelle aber noch einmal einen Schritt zurückgehen zu den Freunden des Gelähmten. Das dritte, ein offener Himmel, in dem wir einander Jesus ans Herz legen. Gerade wenn Schuld die Ursache unserer Lähmung ist, sie uns immer wieder einholt, vielleicht auch durch die Frage, hat Gott mir wirklich vergeben? Was für ein Satz, was für eine Lähmung, die uns Kraft kostet, die Energie kostet, die aussaugt und die uns die Freiheit nimmt und den Blick auf Gott und auf den Heiligen Geist, der in uns wirken will und was er wirken will. Gerade wenn Schuld Ursache einer Lähmung ist oder wir in Sünden, in einer Sünde gebunden sind, immer wieder in dieselbe Falle tappen, gilt dasselbe, wie wir es hier vorgelebt bekommen. Es braucht Menschen, die mit uns einen Weg gehen. Genauso wie es nötig ist, einen körperlich Gelähmten zum Arzt zu fahren. Noch einmal, wie schon in der letzten Woche Dietrich Bonhoeffer: Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Sehr pointiert formuliert, aber an der Stelle, glaube ich, sehr deutlich, was Bonhoeffer damit meint. Natürlich können wir uns daheim in der Stille der Vergebung Gottes vergewissern. Tun wir zuhauf, wir haben Gottes Wort dazu, dass wo wir es ihm bekennen, er uns vergibt. Und doch hat es eine andere Kraft, wenn uns jemand im Namen von Jesus Vergebung zuspricht. Im Namen von Jesus darf ich dir sagen, weil du deine Sünde bekannt hast und Jesus für dich gestorben ist, dir sind deine Sünden vergeben. Was für eine Kraft, die solch einen Zuspruch hat. Und deshalb ist auch keine Schande, auf Menschen zuzugehen. Und wenn wir auf Jesus sehen, am Kreuz, was er für uns getan hat, dann sollten wir doch den Mut haben, miteinander zu ihm hinzugehen. Und wenn wir das tun, voreinander ehrlich werden, dann machen wir nicht die Sünde groß, sondern wir machen die Gnade groß. Und eine Gemeinde, die nicht die Perfektion groß macht und die Sünde dahinter versteckt, hat erst die Chance, auch die Gnade groß zu machen. Nochmal, wir tragen die Sünde nicht vor uns her, aber wir bringen sie zu dem, der sie getragen hat. Und wo wir ehrlich sind voreinander, hat die Gnade eine Chance, groß zu werden, weil Jesus frei machen kann. Und umgekehrt zeichnet das dann eine Gemeinde aus, dass auch wir aktiv die Not des anderen sehen und uns von ihr berühren lassen, egal welche Ursache sie hat. Die vier Männer damals hatten diesen Traum, unser Freund soll heil werden, frei, gesund. Und so tragen sie ihn zu Jesus. Und bis heute erleben und bezeugen Menschen, durch euer Gebet fühle ich mich getragen. Ein Satz, den ich auch in dieser Woche wieder gehört habe. Durch euer Gebet fühle ich mich getragen. Was für ein Schatz, wenn eine Gemeinde einander trägt. Wenn da Menschen sind, die mich zu Jesus tragen, mich Jesus ans Herz legen. Und dann ist plötzlich sogar zweitrangig, wie Jesus unser Gebet erhört und wie er die Situation verändert. Zweitrangig, weil wir ans Herz von Gott getragen werden im Gebet. Und es gibt keinen besseren Ort, als im Herzen Gottes zu sein. Darin zeigt sich Gemeinde, dass ihre Glieder einander sowohl betend, aber genauso dann auch mit Händen und Füßen zu Jesus bringen. Jesus geht sogar so weit zu sagen, Matthäus 25, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Eine Gemeinde, die ihren paralysierten Gliedern dient, ihren gelähmten, weshalb auch immer gelähmten Gliedern, körperlich, seelisch, durch Bindung. Eine Gemeinde, die ihren gelähmten Gliedern dient, mit praktischer Hilfe und durch das Gebet, trägt sie nicht nur zu Jesus, sondern sie begegnet Jesus selber. Nochmals zugespitzt. Wer Jesus sehen will und wer sein Wirken sehen will, der muss die gelähmten Glieder seines Leibes zu ihm bringen. Und dann geschieht's, als Jesus ihren Glauben sah, da sagte er zu dem Gelähmten, mein vierter Punkt, ein offener Himmel durch Glauben. Wow, Jesus sieht den Glauben dieser Freunde. Und das genügt ihm. Er sieht, wie die vier ihre Hoffnung auf ihn setzen und für ihren Freund glauben. Und dieser Glaube der Freunde empfängt am Ende mehr, als sie alle miteinander erwartet haben. Und ich ahne, wie viele jetzt trotzdem voller Zweifel fragen, wenn aber mein Glaube nicht groß genug ist, vielleicht kann Jesus meinen Glauben ja gar nicht sehen, weil er viel zu klein ist. Eine Not, die auch die Jünger damals schon kannten in einer anderen Erfahrung. Zitat Matthäus 17, da fragten Die Jünger fragten Jesus, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete, weil ihr zu wenig Vertrauen habt. Amen, das sage ich euch. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesem Berg befehlen, geht von hier nach dort und er wird dorthin gehen. Dann wird für euch nichts unmöglich sein. Glaube ich zu wenig, weil ich nicht sehe, worum ich bitte? Muss ich mehr glauben, inniger, konzentrierter, fokussierter? Darum geht es nicht. Im Gegenteil, die Forderung nach mehr Glauben ist ein Widerspruch in sich selber. Glauben heißt loslassen, sich verlassen und sich auf Gott verlassen. Nicht umsonst spricht Jesus hier von einem Senfkorn großen Glauben und nicht von einem Glauben gleich bei einem Mammutbaum. Senfkorn groß. Zu meinen, ich muss mehr glauben, konzentrierter, fokussierter, inniger, noch mehr intensiver, macht doch den Glauben zu einem Menschenwerk und damit zu einem echten Kleinglauben. Wenn Gott dein Gebet nicht so erhört, wie du es erbittest, dann wirf die Versuchung hinaus, die dir einflüstert, du musst mehr glauben. Dein Glaube darf so klein sein wie ein Senfkorn. Frucht ist allein dem Glauben verheißen, der sich fallen lässt. Und damit ein fünftes und letztes noch. Ein offener Himmel, weil der Sohn Gottes ihn geöffnet hat. Vom Himmel hoch, da komme ich her, hat der Gelähmte nicht gesungen. Hätte er aber können, weil die Botschaft, die er uns bis heute bringt, so sensationell ist wie die des Weihnachtsengels im Weihnachtslied von Martin Luther. Lukas 2, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr? Der Heiland. Ich habe bewusst die Luther-Übersetzung zitiert, nicht nur, weil wir sie aus der Weihnachtsgeschichte gut im Ohr haben, sondern weil sie diesen Begriff uns mitgibt, der zwar altertümlich, aber so unendlich kostbar ist, der uns Jesus als den Heiland vor Augen malt. Heiland, es ist der Heilmacher, der heilen will, der dich heilen will. Der heilen will, was verletzt ist in deinem Leben, was kaputt ist. Und der dich mit seiner heilsamen Gnade erfüllen will. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilfst du mir, so ist mir geholfen, das adäquate Gebet unserem Heiland, an unseren Heiland, Jesus Christus. Und was könnte in unseren Gemeinden heil werden und in unserem Land heil werden, wenn der Heilige Geist nicht durch Bindungen unterschiedlichster Art ausgebremst würde? Nachher feiern wir miteinander Abendmahl und wir hören die Einladung von Jesus selber. Komm zu mir. Ich will dich freisetzen. Ich will dir Freiheit schenken. Ich will dich mit meiner Gnade erfüllen, mit meinem Heil. Dein Leben soll heil werden, neue Freiheit. Und der Heilige Geist, der will doch in dir wirken. Ich will dir die Freiheit schenken, in der auch der Heilige Geist in dir und durch dich Freiheit hat und freigesetzt ist zur Ehre Gottes und zum Bau seines Reiches. Was für ein Vorrecht, miteinander Abendmahl feiern zu dürfen und Jesu Heil zu sehen und zu schmecken. Auf das wahr wird. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus, heile du mich, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Herr, danach sehnen wir uns. Und du siehst, wo jeder von uns ja dein Heil ganz konkret ersehnt. Wo wir Vergebung brauchen, wo wir gebunden sind. Herr, du kennst die Bindungen in unserem Leben. Und wir bitten dich um Freiheit. Jesus, zu dir kommen wir miteinander zusammen, legen einander dir ans Herz, erwartungsvoll, hoffnungsvoll, glaubensvoll. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück.